Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute mit Markus Weiter am Mikrofon. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Tja, und in dieser Woche haben wir schon wieder eine neue Podcast-Ausgabe. Momentan erscheint Strippenzieher und Tarifdschungel recht oft. Hängt damit zusammen, dass momentan viel aktuell passiert. In dieser Woche natürlich ganz klar das Apple-Event, das erste Special-Event von Apple in diesem Jahr. Dienstagabend, 19 Uhr war es soweit. Wir haben ja quasi live von allen wichtigen Neuheiten berichtet, die der Hersteller aus den USA seinen Fans in aller Welt präsentiert hat. Los ging es ja schon mit einer Geschichte zu Apple TV Plus. Da habe ich mir schon gedacht, naja, wie will man diesen Streamingdienst möglicherweise doch noch erfolgreich gestalten? Bisher bleiben die Abonnenten zu allem, was man so aus Branchenkreisen hört, ja deutlich hinter den Erwartungen zurück. Es gibt immer wieder Aktionen, um das möglicherweise doch noch in den Griff zu bekommen, um weitere Kunden vielleicht zumindest mal zu Testabonnements zu bewegen. Und tja, es ist tatsächlich so, Apple TV Plus baut sein Programmangebot aus. Und zwar nicht mit Filmen und Serien, das natürlich auch. Nein, es gibt bei Apple TV Plus künftig auch Live-Sport. Es geht los mit der MLB, mit der Major League Baseball aus den USA. In 9 Ländern, inklusive USA und Puerto Rico, ist das Angebot ab dem Start der nächsten Saison dann auch zu sehen. Unter anderem gibt's immer am Freitagabend 2 Live-Spiele. Darüber hinaus gibt's einen 24/7-Stream mit aktuellen News, mit Informationen, mit Rückblicken, mit Analysen und so weiter und so fort. Es gibt On-Demand-Angebote und vieles, vieles mehr. MLB in Deutschland vielleicht jetzt nicht ganz so dermaßen attraktive Sport. Das, was Angebot aber hierzulande nicht zu empfangen sein wird, jedenfalls nicht zum Start, das hängt gar nicht mal damit zusammen, sondern der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, Apple hat die Rechte für den deutschen Markt wahrscheinlich gar nicht, denn wir kennen als Sportfans natürlich unter anderem den Streamingdienst DAZN. Die haben im Februar ja ihre Fans mit deutlich höheren Abonnementpreisen geschockt, aber die bieten momentan auch einen MLB-Kanal an, der ebenfalls 24/7 zu empfangen ist. Und das ist wahrscheinlich genau das, was Apple den Fans zusätzlich zu den beiden Live-Spielen auch anbieten wollen würde. Und ich könnte mir vorstellen, DAZN hat momentan nicht nur die Rechte an diesem rund um die Uhr laufenden linearen Programm, sondern eben auch die Übertragungsrechte für weitere MLB-Geschichten. Und insofern ist es natürlich klar, dass natürlich nur einer jeweils die Rechte haben kann für Streaming. Und die liegen dann offensichtlich bei DAZN. Apple hat angekündigt, man bemüht sich um die Senderrechte für weitere Länder. Ob da natürlich Deutschland dazu zählt, ist die andere Frage. Ich würde behaupten, für den geneigten Sportfan ist es möglicherweise sogar trotz der Preiserhöhung bei DAZN günstiger, als ein weiteres Abonnement bei Apple zu brauchen. Denn es ist wohl mitnichten so, dass die Baseball-Übertragungen dauerhaft im normalen Standardpreis von Apple TV Plus inklusive sind, sondern es soll wohl künftig Aufpreise kosten. Da hat Apple noch nichts zu gesagt. Zum Start ist es wohl so, dass es keine Extrakosten gibt, aber eben nur zum Start. Später wird man da wohl tiefer in die Tasche greifen müssen. Wie tief, das weiß man noch nicht. Das Spannende, das auch für den deutschen Markt Spannende in meinen Augen ist allerdings, Apple steigt mit seinem Streamingdienst jetzt auch in den Sportrechtebereich ein. Wir kennen das auch unter anderem vom Amazon. Die haben ja nach dem Aus von Eurosport zusammen mit DAZN auch Bundesliga-Übertragungen gemacht. Die haben mehrere Jahre die Audio-Streaming-Rechte für die Fußball-Bundesliga gehabt, haben sich da wieder zurückgezogen, zeigen aber auch in Deutschland nach wie vor ein Topspiel aus der UEFA Champions League und sind in anderen Ländern nach wie vor sehr engagiert, wenn es um Sportrechte geht. Also es kann gut möglich sein, dass möglicherweise dann auch Apple verstärkt in Sportrechte künftig investiert, um eben die eigenen Streamingdienste durch zusätzliche Inhalte noch attraktiver zu gestalten, muss man einfach mal abwarten, wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen wird. Der Star für alle, die sich für die mobilen Apple-Geräte interessieren, war sicherlich das iPhone SE. Das iPhone SE heißt weiterhin iPhone SE, obwohl es mittlerweile die dritte Generation dieses Smartphones ist. Unterschied zum iPhone SE der ersten und zweiten Generation. Es gibt nicht nur einen neuen, schnelleren Prozessor. Nein, es gibt jetzt auch Unterstützung für die 5G-Mobilfunknetze. Allerdings gibt es auch mehr Unterstützung für die Portokasse von Apple, um das mal so zu sagen. Denn das Gerät ist etwas teurer geworden gegenüber seinem Vorgänger. 519 Euro kostet jetzt das Einstiegsmodell mit 64 GB Speicherplatz. 64 GB natürlich auch nicht gerade viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das Gerät dennoch recht gut verkaufen wird. Es ist nun mal ein iPhone, das roundabout etwas mehr als die Hälfte dessen kostet, was man für die anderen Modelle investieren muss. Es ist natürlich auch das letzte Modell, das nach wie vor mit einem Home-Button und darin eingearbeitet mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet ist. Und das ist dann doch ein Argument für viele, vielleicht zum iPhone SE und nicht zum iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max zu greifen. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich würde mir eine Kombination aus Touch-ID und Face-ID wünschen, so wie das ja diverse Hersteller von Android-Smartphones schon seit geraumer Zeit anbieten. Es muss natürlich nicht der hässliche Home-Button sein, wie beim iPhone SE. Man kann das auch schön unter dem Display unterbringen. Oder, wie es beim iPad eher der Fall ist, im Ein-Ausschalter, im Power-Button. Das wäre die elegantere Lösung, warum Apple das nicht macht. Keine Ahnung, vielleicht kommt es ja mit dem iPhone 14 oder 15 dann in diesem oder im nächsten Jahr, aber eben dann auch erst im Herbst. iPhone SE der dritten Generation ab heute vorbestellbar. Nächste Woche Freitag soll das Gerät dann ausgeliefert werden. Ist sicherlich ein schönes, kleines Smartphone, das trotzdem leistungsstark ist. Der große Nachteil, das Design. Das Design ist noch das gleiche wie beim iPhone 5S. Und das ist natürlich doch nicht mehr ganz so aktuell, muss man sagen. Da würde man sich doch mal ein Upgrade wünschen. Man würde sich wünschen, dass das Display vielleicht doch bis zum Rand reicht und nicht ein mega Trauerrand sozusagen um die nutzbare Displayfläche herum reicht. Also da finde ich, hätte Apple durchaus auch designtechnisch ein Upgrade spendieren können. Man verkauft das selbst in seiner Pressemitteilung als ikonisches Design. Natürlich, das ist das Design des ursprünglichen iPhones oder angelehnt zumindest an die ersten iPhone-Generationen, aber das ist natürlich auch heutzutage eher was fürs Museum und nicht für den aktuellen Einsatz im Alltag. Also hier hätte man doch, denke ich mal, ein bisschen moderner werden können. Schade, dass in diesem Gerät zwar wirklich sehr, sehr gute Technik steckt, das muss man den Jungs und Mädels bei Apple ganz klar lassen, aber eben das Design, da hätte man sicherlich noch viel, viel mehr machen können. Gibt übrigens auch ein kleines Upgrade für iPhone 13 und iPhone 13 Pro. Da gibt's neue Farben. Grün zum Beispiel jetzt auch. Wer es mag, kommt sicherlich an. Gibt auch bei anderen Smartphone-Herstellern diesen Farbton und warum nicht auch bei Apple. Das iPad Air habe ich gerade eben schon erwähnt. Die fünfte Generation ebenfalls am Dienstagabend vorgestellt worden. Leistungsfähigerer Prozessor, das kennen wir natürlich, wie gesagt, auch beim iPhone SE natürlich ganz klar. Aber eben jetzt auch Unterstützung für die 5G-Mobilfunknetze, die ja immer weiter ausgebaut sind. Die Telekom hat gerade in diesen Tagen bekannt gegeben, rund 90% der Haushalte hätten bereits 5G-Empfang. Und das zeigt, also dieser Netzstandard ist doch mittlerweile ziemlich bedeutend. Die Netzbetreiber bieten in ihren Verträgen 5G weitgehend standardmäßig an. Es gibt einige Ausnahmen natürlich, aber in der Regel ist 5G standardmäßig mit dabei. Und selbst bei Prepaid-Karten ist es ja so, wenn die direkt vom Netzbetreiber kommt, ist es zumindest optional möglich, 5G aufzubuchen. In einigen wenigen Tarifen ist es sogar schon enthalten. Das iPad Air ist eine günstigere Alternative zum iPad Pro, wo es eben auch das Tastaturcase gibt, wo es eben auch den Apple Pencil gibt als Zubehör. Und ja, mit Sicherheit ein sehr attraktives Gerät vom Preis-Leistungs-Verhältnis her im Vergleich zu den Pro-Modellen. Wirklich billig, günstig ist das iPad Air natürlich auch nicht. Der Einstiegspreis 679 Euro und das ist die reine WLAN-Version. Wer das Cellular-Modell haben möchte, muss sogar noch tiefer in die Tasche greifen. Da sind wir schon bei 849 Euro und zwar in der Version mit lediglich 64 GB Speicherplatz. Wer die 256 GB Version haben möchte, muss noch ein bisschen mehr bezahlen. Das muss ich sagen, ist doch vergleichsweise teuer. Da ist dann auch der Abstand zwischen dem Einstiegs-iPad sozusagen preislich und dem iPad Air, was so zwischen dem Einstiegsmodell und den Pro-Modellen liegt, ziemlich groß. Da hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch noch gucken müssen, ob man hier und da noch was machen kann, sodass der Preis ein bisschen günstiger ist. Spannend, neuer Mac. Das Mac Studio, das ist im Prinzip ein Mac Mini in etwas größerem Gehäuse und mit viel, viel mehr Rechenleistung. Speziell zu diesem neuen Mac hat Apple mit dem M1 Ultra auch einen neuen Prozessor vorgestellt. Sehr, sehr spannendes Gerät, allerdings auch nicht ganz billig, muss man ganz klar sagen. Also wer das sich zulegen möchte, der kann zwar mit allen möglichen Anschlüssen rechnen, aber Preise ab 2.299 Euro in Deutschland. Und das ist die Einstiegsversion. Ich will nicht sagen, da oben sind keine Grenzen gesetzt, aber die sind halt doch nicht gerade günstig, sind aber eben auch von der Rechenleistung her recht hoch. Und Apple hat ja mit dem Mac Mini zum Beispiel auch eine wesentlich preiswertere Alternative. Zum Mac Studio gibt es ein neues Studio Display, 27 Zoll. Leistungsstark, ob man das braucht, weiß man nicht. Profis wahrscheinlich schon, aber 1.500 Euro oder 1.749 Euro sind sogar. Das ist auch schon eine Hausnummer, die Apple da aufruft. Da gibt es sicherlich günstigere Alternativen von Drittherstellern. Im Zusammenhang mit dem neuen Mac, mit dem neuen Display, ist was anderes noch aufgefallen, und zwar im Anschluss an die Keynote. Als die Apple-Webseite mit Online-Shop wieder online gegangen ist, ist direkt aufgefallen, es gibt einen Mac nicht mehr, der bis Dienstagmorgen noch im Angebot war. Und zwar ist das der iMac mit 27 Zoll Monitor. Das ist einer der letzten Macs, die noch mit Intel-Prozessor ausgeliefert wurden. Das war die Version von Sommer 2020. Und die Fachwelt hat eigentlich damit gerechnet, dass Apple einen neuen iMac mit 27 Zoll Display oder größer vorstellen wird. Und das ist nicht passiert. Apple hat ja im vergangenen Jahr bereits einen iMac mit 24 Zoll Display vorgestellt. Da dachte eigentlich jeder, das ist der Nachfolger des bisherigen Modells mit 21,5 Zoll Bildschirm. Ist kaum größer, man hat das so gelöst, dass eben das Display näher an den Gehäuserand heranreicht und so weiter. Klar, feine Sache, toll, mehr Display und schneller durch den M1-Prozessor und so weiter. Und jeder dachte, es kommt natürlich auch noch ein iMac, der das bisherige 27-Zoll-Modell ablöst. Vielleicht mit 27 Zoll, gab auch schon Gerüchte über 30 oder 31 Zoll, also auch ein bisschen größer halt eben, analog zu der Vergrößerung beim kleineren iMac-Modell, aber genau das ist nicht passiert. Apple hat den 27 Zoll iMac kommentarlos aus dem Store genommen, bietet jetzt nur noch das 24 Zoll Modell an, und wer ein größeres Display will, der muss wohl zum Mac Studio oder eben als günstigeres Modell, das dann eben auch nicht ganz so leistungsstark ist, zum Mac Mini greifen und ein externes Display verwenden oder mehrere externe Displays. Man kann ja auch zwei oder drei natürlich logischerweise anschließen. Bedauerliche Sache eigentlich, weil wer mal ein 27 Zoll Display hatte, möchte möglicherweise nicht mehr auf ein kleineres zurück. Und deswegen ist das also schon heftig, wenn Apple diesen Computer, sicherlich einer, der gar nicht so schlecht verkauft wurde, aus dem Programm genommen hat. Nicht vorgestellt wurden neue MacBooks, neuer Mac Mini und es gibt auch noch keinen neuen Mac Pro. Der Mac Pro ist somit jetzt der letzte Apple-Computer, der noch mit Intel-Prozessor ausgeliefert wird. Der ist nach wie vor da und verfügbar. Allerdings ist da halt nicht nur die Bezeichnung Pro, sondern auch der Preis Aber das soll nicht wirklich ein Kritikpunkt sein. Das Ding ist halt eben auch leistungsfähig. Und die Leute, die diese Leistung, diese Rechenleistung brauchen, denen ist wahrscheinlich auch der Preis, ich will nicht sagen egal, aber da ist das nicht so wie bei einem normalen Consumergerät zu bewerten. Eine Sache hat Apple auf dem Event auch nicht genannt, nicht angekündigt, gar nicht erwähnt. Aber sie kommt doch, und zwar das Update für die Software. iOS 15.4, iPadOS 15.4, WatchOS 8.5, tvOS 15.4 und macOS 12.3 dürfen wir wohl Anfang kommender Woche auf unseren Apple-Geräten begrüßen. Denn im Anschluss an die Keynote am Dienstagabend wurden die Release-Candidates für die neuen Firmware-Versionen veröffentlicht. Das sind praktisch die Versionen, die Apple früher auch als Golden Master bezeichnet hat. Die entsprechen in der Regel dann schon der Version, die dann im Endeffekt auch an die Kunden ausgespielt wird. Und es sei denn, es werden noch gröbere Fehler gefunden. Das gab es in der Vergangenheit, dass man dann, sagen wir mal, dienstags, wie es diesmal auch war, den Release-Candidate veröffentlicht hat. Und dann kam kurz vorm Wochenende noch ein Release-Candidate 2, bevor dann Montag oder Dienstag der Folgewoche die finale Version an alle Kunden verteilt wurde. Das ist eine Software, wo ich ganz klar sagen muss, auf die freue ich mich sehr. Denn die Version 15.4 ermöglicht unter anderem jetzt die Face-ID-Nutzung, auch wenn man eine Corona-Schutzmaske trägt. Das haben wir, als die Beta-Version startete, vor einigen Wochen auch schon ausprobiert. Funktioniert tadellos. Was wir noch nicht ausprobiert haben, wie sicher ist das denn? Kann da jetzt mein Bruder, meine Freundin oder mein Vater möglicherweise mein iPhone entsperren, weil er eben auch in die Kamera guckt? Und abgesehen von den Augen sieht man nicht viel vom Gesicht. Das ist eben noch die Frage. Wie sicher ist das Ganze? Was auf jeden Fall auch Bestandteil von iOS 15.4 sein wird, ist die Möglichkeit, europäische Impfzertifikate direkt in die Apple Wallet einzubinden. Das gab es in den USA die ganze Zeit schon. In Europa war das bisher noch nicht möglich. Jetzt gibt es das eben auch hierzulande. Auch das haben wir schon während der Testphase ausprobiert. Und auch das funktioniert wunderbar. Man muss natürlich gucken, wie gut das dann im Endeffekt auch im Einzelhandel, in der Gastronomie, wo auch immer angenommen wird. Denn die Leute kennen natürlich bei uns die Kopfpass-App, die kennen bei uns gegebenenfalls auch die Luca-App, die kennen bei uns die Corona-Warn-App, wissen, wie die Darstellung der Impfnachweise da aussehen. Jetzt kommt jemand mit einer völlig anderen Darstellung, weil er einfach nur die Apple Wallet öffnet. Muss man sehen. Auf jeden Fall natürlich die einfachste Möglichkeit, auch möglicherweise einen Impfnachweis vorzuzeigen, weil das ja sogar im Endeffekt vom Sperrbildschirm aus funktioniert. Dann gibt es eine neue Siri-Stimme, die ist geschlechterneutral, weder Männlein noch Weiblein. Neue Option, somit auch verfügbar, das allerdings momentan nur in den USA. Ja, wie gesagt, Anfang kommender Woche, wir werden uns die finale Version natürlich dann auch nochmal ansehen, sobald sie verfügbar ist. Und wir werden sicherlich auch das iPhone SE der dritten Generation einem Test unterziehen. Möglicherweise auch das iPad Air der fünften Generation. Es gibt also auf jeden Fall spannende News für Apple-Fans auch in der kommenden Woche, denke ich mal. Zunächst die Software, auf die dürfen sich alle freuen, die auch iOS 15 generell oder auch iPadOS 15 etc. pp. Auf ihren Geräten haben, ist mit allen Geräten kompatibel, die auch jetzt die aktuelle Firmware auf ihrem iPhone, iPad, auf der Apple Watch, auf dem Apple TV oder eben auch auf dem Mac haben. Tja, und weiter geht's dann natürlich voraussichtlich im Juni mit der Entwicklerkonferenz WWDC. Und da bin ich mal gespannt, um mal einen kurzen Ausblick zu wagen, ob diese Veranstaltung möglicherweise auch wieder in Präsenz stattfindet. Apple ruft ja ab April seine Mitarbeiter wieder in die Büros zurück. Die Homeoffice-Zeit bei Apple geht zu Ende. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwann in diesem Jahr, wenn nicht zur WWDC, dann vielleicht zum iPhone 14 Event dann im September, vielleicht auch wieder mal den einen oder anderen Entwickler oder Journalisten nach Cupertino einlädt. Das belebt sicherlich die Keynotes ein bisschen. Und der Live-Charakter, muss ich sagen, der geht bei den vorproduzierten Videos, die zwar toll gemacht sind, muss man ganz klar sagen, aber der geht natürlich doch ein bisschen verloren. Und insofern, ich würde es uns allen wünschen, dass die Events dann künftig auch wieder live stattfinden können. So viel für heute zum Thema Apple, zur Keynote am Dienstag und zu den Veröffentlichungen, gerade auch im Softwarebereich schon Anfang kommender Woche. Das war's für heute im Podcast. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.